Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo-Home. Velo-Home Folge 67, Velo-Race Folge 36, Vuelta Speciale numero uno. Mio este Cristian de Velo-Home Podcast y en Baden-Württemberg ist Christoph, ¿sí?
Sí, claro.
Sí. Sí, claro. Mío este una no especialitanto ciclística español.
Das ist jetzt so halb französisch, halb italienisch, halb spanisch, halb einfach kanakisch, glaube ich.
Ja, so richtig kann ich ja keine von den Sprachen. Es reicht immer nur, um mich da vor Ort irgendwie mit Händen und Füßen auseinander zu setzen.
Einfach auf Bier zeigen, ne?
Nee, das kann ich in jeder dieser Sprachen noch zum Glück. Bier und Eis. Das sind ja dann die wichtigen Sachen. Also vor allen Dingen, dass das Eis nicht in das Bier kommt. Also saublöd. Willkommen, Christoph. Grüß dich.
Hi.
Vuelta läuft. Deine Lieblingsrundfahrt. Da bist du zu Hause. Da fühlst du dich daheim.
Richtig. Eine tragische Nachricht an erster Stelle. Mein Fernseher ist immer noch kaputt. Also ich traue schon jeden Tag und ich bete ihn an, dass er doch am Nachmittag wieder laufen möge, aber ich habe jetzt für Abhilfe gesorgt. Ein Freund kommt nachher noch und bringt mir seinen Fernseher vorbei.
Ah, okay. Weil, das ist der, wo du noch kompromittierendes Material hast, was du seiner Freundin nicht berichten darfst, richtig?
Nein, der hat keine Freundin, aber...
Ja. Seiner Mutter.
Nee, er weiß einfach, bei mir ist der größere Bedarf an Fernsehschauen.
Ah, ja, das ist ja sehr nett von ihm. Kannst du ihm sagen, wir würden ihn jetzt in dieser Sendung kurz lobbuddeln und preisen für seine aufopferungsvolle Geste.
Genau.
Vielen Dank, Matthias.
Marco.
Hey, für geraten nicht schlecht, oder?
Ja, passt schon.
Ja. Marco, wir danken dir. Die Vuelta läuft und ich muss gestehen, ich habe bis jetzt noch wenig Bilder gesehen, weil ich noch nicht so richtig reingekommen bin, weil auch viele andere Sachen und blablabla, aber ein bisschen am Rande verfolgen konnte ich es natürlich schon und bin natürlich in der exklusiven Position, dass du mir auf die Sprünge hilfst. Vorweg noch mit Jensi ist jetzt endgültig Geschichte.
Genau. Er hat es zweimal probiert bei der Rundfahrt, wurde zweimal leider gestellt, aber ich glaube, er hat seine Attacken in vollen Zügen genossen.
Ja, ich habe die eine Attacke am Sonntag war es, glaube ich, oder wann war es? Die erste der beiden Attacken habe ich gesehen und es war auch wirklich, also bis zuletzt dachte ich noch, vielleicht packt das. Und das wäre aber auch so eine Situation, wo du wahrscheinlich schon wieder einen Kilometer vorher gesagt hast, nee, es wird nichts. Aber es war knapp, vor allen Dingen habe ich mich dann auch noch vertan mit den Meilen, ne? Die Restentfernung war in Meilen angegeben, da dachte ich, uiuiuiui, das wird aber eng. War dann halt doch nicht so.
Hätte ich dem einen oder anderen sportlichen Leiter da wirklich gewünscht, dass er vielleicht hinten im Teamfahrzeug dann mal sagt, lass ihn halt nochmal gewinnen.
Ja, eigentlich schon, aber geschenkt hätte er aber auch nichts gewollt, glaube ich.
Nein, sicherlich nicht. Von daher hat er gemeint, das ist so ein bisschen so die Geschichte seiner Laufbahn. Man probiert es 40 Mal und einmal kommt man vielleicht durch. Und
na, dann ist auch schön, dass das so endet. Jens Vogt, vielen Dank für all die schönen Stunden, die du uns bereitet hast, für die schöne Zeit, für die ganzen Attacken, für so manchen Spruch. Wie war das nochmal mit dem Straßenrand vergraben, das Doping oder so? Kriegst du noch zusammen?
Keine Ahnung, ich kenne nur Schadablecks.
Ja, da war aber noch was mit, wir haben früher das Doping am Straßenrand vergraben. Das hat er im Scherz gesagt und irgendeiner hat das dann für bare Münze gehalten. Jens Vogt, ein großartiger Sportler, zurückgetreten. Vielen Dank für alles. Und wir träumen ja noch davon, ihn mal vielleicht in der kommenden Zeit, wenn er jetzt etwas mehr Muße hat, vielleicht kriegen wir ihn ja mal zum Interview. Das wäre so toll.
Ja, das wäre eher so ein langfristiges Ziel. Ich glaube, also jetzt in nächster Zukunft ist er, glaube ich, froh, wenn er mal die Zeit, die er jetzt vielleicht hat, dann doch mal für sich nutzen kann. Er hat ja privat auch sehr viel um die Ohren.
Ja, viele Kinder halt, ne?
Richtig.
Aber wenn jemand Kontakt zu ihm hat oder jemanden kennt, der ihn kennt oder kennt, und dann meldet euch bitte. Aber kommen wir jetzt zurück zum Tagesgeschehen. Die Vuelta läuft und sie treibt sich gerade in Andalusien rum. Wie ich finde, eine der schönsten Gegenden Spaniens. Warum, weshalb, kann ich auch nicht sagen. War schon da. Und es fing an in Jerez de la Frontera. Ich muss mal kurz überlegen. Ich war auch schon in Jerez. Ich kann das jetzt aber nicht mehr irgendwie so mit Bildern untermauern. Also ich weiß nicht mehr, was da war. Meine Frau schüttelt auch mit dem Kopf, die weiß.
Die weiß gar nichts
mehr. Die weiß gar nichts mehr.
Da ist Hopfen und Malz verloren.
Da ist Hopfen, Malz und der Rest von allem auch verloren. Vielleicht frage ich noch mal kurz, wir waren in Jerez, kannst du mal kurz noch beschreiben, was da war genau?
Da waren wir schön Abendessen.
Ah, Abendessen waren wir. Ich weiß nicht mehr, wo. Wo waren wir da Abendessen?
Das war so was Fajita-mäßiges, glaube ich. Fajitas ganz was.
Fajitas, ich war noch nie in Jerez, glaube ich.
Das war auch Foto, wo ich vorm Springbrunnen stehe.
Ich erinnere mich an Jerez gerade.
Ach, die Bilder vom Springbrunnen.
Die Bilder vom Springbrunnen.
Die müssen aber dann auch unbedingt dann wirklich.
Die werden der Öffentlichkeit nicht. Ich kann mich aber an das Hotel wiederum nicht mehr erinnern.
Ich habe ein Upgrade bekommen.
Upgrade bekommen. Ah, ja. Jetzt erinnere ich mich an das Hotel in Jerez. Bisschen abgeranzt, die Stadt. Also das war direkt neben so einer Stierkampfarena. Wurscht, das interessiert jetzt auch wirklich keine Sau. Jerez, nicht eine der schönsten Städte Andalusiens, aber ich war schon da. Mannschaftszeitfahren relativ kurz, relativ technisch, viele Kurven, relativ viele Ecken und so weiter. Und ob der Sieger verdient ist, wissen wir jetzt nicht. Aber zumindest hat es mich ein bisschen überrascht, weil die Movies bei einem Mannschaftszeitfahren vorne hätte ich jetzt nicht unbedingt drauf gewettet.
Ich hätte in diesem Fall jetzt auch nicht drauf gewettet. Allerdings muss man sehen, 2012 haben sie das Teamzeitfahren bei der Vuelta auch schon gewonnen. Das ist die Heimatrundfahrt und da haben sie sich ganz speziell nochmal drauf vorbereitet. Sie haben jetzt auch nicht nur schlechte Zeitfahrer dabei, also man darf jetzt nicht vergessen, da ist ein Adriano Malori mit dabei gewesen, ein Jonathan Castroviejo, also das sind ja wirklich schon ausgewiesene Zeitfahrspezialisten. Mhm. Und bei einem Teamzeitfahren kann man ja nicht wirklich so die Leistung aus den reinen Zeitfahren so dazu nehmen. Also da ist es ja viel wichtiger, dass man seine 500 Meter einfach mal Vollgas gibt, sich dann zurückfallen lassen kann, sich ganz, ganz schnell wieder erholt und dann nochmal antreten kann. Und das dann halt über 15 Minuten jetzt in dem Fall. Und das ist dann das Entscheidende.
Ja.
Die zweiten, also Cannondale, hätte ich jetzt vorne jetzt auch nicht so unbedingt erwartet.
Völlig d'accord.
Also ich dachte jetzt im Vorfeld eher so an so Teams wie, also mein absoluter Top-Favorit für das Teamzeitfahren war Omega Pharma Quickstep mit einer Besetzung mit unter anderem Tony Martin, dann hatten sie noch dabei Tom Boden, der solche Art Rennen, also mit dem kurz antreten, wieder erholen, auch relativ gut beherrscht, dann Rigoberto Urán, der seine Zeitfahrstärke dieses Jahr gefunden hat, also die hätte ich weit vorne gesehen, auch das Team Trek um Fabian Cancellara, dem so Zeitfahren liegen.
Genau, das wären jetzt auch meine. Onika Greenage hätte ich vielleicht so unter derjenige, der einspringen könnte, wenn Omega und Trek irgendwie nicht abliefern. Aber ganz klar mit Tony Martin, auch den Tony Martin hätte sie wahrscheinlich alleine auf die Strecke schicken können. Er wäre wahrscheinlich schneller gewesen als Mitmannschaft.
Das war
bei meiner Viertelstunde.
Ausschließen.
Genau. Aber
bei Orica kann man halt noch dazu sagen, es war eigentlich von Orica Greenwich ja nicht das Top-Zeitfahrteam am Start. Also die haben da ja deutlich noch bessere Rolle, aber haben es doch gut gemacht und sind am Ende Dritter geworden.
Wenn sie aber auch nicht mit ganzer Mannschaft ins Ziel gekommen sind, ne? Sie sind dann am Ende nur noch zu fünft gewesen.
Aber das war beim Großteil der Teams so und vielleicht war das dann im Endeffekt vielleicht sogar der Vorteil vom Team Movistar. Ich meine, es ist bis 1 Kilometer vor dem Ziel wirklich so mit 9 Mann da noch am Start gewesen, wohingegen andere relativ früh dann schon ausgesiebt hatten. Und wenn du dann halt wirklich die letzten 5 Kilometer mit 5, 6 Mann angehst, da musst du schon aufpassen. Aber bei 9 Mann kannst du hinten raus nochmal richtig Gas geben und wenn dann halt 2, 3 Fliegen gehen, dann ist es nicht ganz so tragisch.
Und genau das war mein Gedanke. Vielleicht die richtig guten Teams lassen es drauf ankommen und fahren wirklich, weil die Strecke nur so kurz ist, weil die Strecke sehr technisch ist, nehmen einfach, ich weiß nicht, mussten 5 ins Ziel kommen oder 4? Wurscht. Nehmen ihre 5, 4 Besten. Ja, lassen die Vollgas fahren und die anderen 4 wahrscheinlich, wenn es jetzt kein der Favoriten ist, lassen sie hinten rüberfallen. Ich dachte, das wäre eher noch so die Taktik bei diesem kurzen Zeitfahren. Schwachsinn hat sich rausgestellt, weil Movistar in kompletter Besetzung durchgekommen ist und am schnellsten war.
Ja, es kommt dann halt auch immer noch drauf an, was für Ziele hat man bei der Rundfahrt. Ne? Also es gibt jetzt Teams, die haben genau einen Kapitän, für den werden sie fahren. Für die ist es dann nur wichtig, dass dieser eine Fahrer mit drin dabei ist. Bei anderen Teams ist das schon ganz anders. Also beispielsweise jetzt bei Garmin, die schauen natürlich, dass jetzt ein Talensky vorne mit dabei ist, dass ein Hesjedal jetzt vorne mit dabei ist und dass ein Dan Martin vorne mit dabei ist. Mhm. Jetzt hast du schon mal 3 Plätze blockiert, also die müssen vorne mit dabei
sein. Genau.
Ja. Das heißt für die anderen 6, 2 brauchen wir vorne dabei und da müssen halt alle für die mitarbeiten und das zieht dann am Ende ordentlich Leistung, ordentlich Zeit. Und deshalb haben die auch schon eine ordentliche Packung bekommen im Teamzeitfahren.
Jetzt hat mich hier was aus dem Konzept gebracht. Ja, Movies haben gewonnen. Man hätte ja vielleicht vermuten können, dass jetzt vielleicht ein... Nee, eigentlich nicht, weil Verde und Quintana war ja jetzt egal, wer von denen als erster rüberfährt. Und ich glaube, Castroviejo, spricht man es richtig an?
Castroviejo.
Viejo. Ich glaube, warum ist der rübergefahren? War das irgendwie ein Kindgeburtstag oder irgendwie so ein Kram, oder? Oder war das Zufall? Also sie haben gesagt, hinterher es wäre Zufall gewesen. Er wäre der Letzte in der Ablösung gewesen.
2012 war der Vuelta-Start ja in der Nähe vom Baskenland. Castroviejo ist ein Baske, deshalb hat man ihn damals bewusst an der ersten Position da vorne abgesetzt. Also er durfte ins rote Trikot quasi fahren. Dieses Mal wurde so kolportiert, dass es keine feste Reihenfolge gab. Also es ging einfach nur darum, wir kommen möglichst schnell ins Ziel und wer am Ende vorne ist, ist wurscht. Mhm. Und er war dann halt am Ende als Zeitfahrspezialist noch vorne mit dabei. Also konnte man auch erwarten, dass er damit vorne ankommt. Und ich meine, ich finde es ja auch ein schönes Zeichen, dass jetzt wirklich so ein Quintana oder auch ein Valverde sagen, ja Mensch, wir später, ihr werdet so viel für uns arbeiten, jetzt genießt die Zeit und...
Ja, absolut, absolut. Das wäre unnötig gewesen. Das wäre wieder so eine Nummer gewesen, die hätte man Nibali bei der Tour zugetraut, ne?
Na, das möchte ich ihm jetzt nicht mal so unterstellen, aber man hat in der Vergangenheit zumindest Fahrer erlebt, wie damals auch in Danilo Di Luca bei... war das noch gleich, als er bei Liquigas, als er damals noch an Gasparotto, der vor ihm über die Ziellinie fuhr und dann ins rosa Trikot gefahren ist, ihm dann quasi noch die Hölle heiß gemacht hat. Ich finde es schon schöner, wenn das
so war. Ja. Völlig d'accord. Und ja, abgehakt, ne? Alles gut gelaufen, keine großen Verletzungen, kein Sturz wie bei der Tour oder habe ich da irgendwas wieder mal nicht mitgekriegt? Alles völlig in Ordnung. Also sind alle irgendwie maximales...
Bei der Tour?
Garmin hat sich doch komplett zerlegt.
Das war beim Giro.
War beim Giro, genau. Beim Giro, der sich zerlegt.
Also man kann durchaus sagen, also Garmin Sharp hat sich diesmal schadlos gehalten. Nicht wie beim Giro, 3 Minuten gleich mal im Auftakt, Teamzeitfahren verloren. Allerdings... durch die übertriebene Vorsicht vielleicht auch ein bisschen zu viel Zeit verloren. Immerhin schon
40 Sekunden knapp.
Sekunden ja. Auf Movistar.
Vorher noch die Geschichte, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Chris Horner, der Titelverteidiger, ist gar nicht dabei. Wurde quasi von der Startlinie nochmal rausgenommen, vor der Startlinie.
Genau, zu erstaunlich.
Ja, im Radsport unüblich, ein zu niedriger Wert.
Zu niedriger Wert, Cortisolwert war es. Ich persönlich weiß es nicht, was dieses Cortisol bewirkt, ob es vielleicht, ob gewisse Dopingpräparate vielleicht einen zu niedrigen Cortisolwert herbeiführen, ob es wirklich mit der Gesundheit zu tun hat. Also da möchte ich mir jetzt wirklich als Außenstehender eigentlich kein Urteil drüber erlauben. Für mich nach wie vor war die Leistung von Chris Horner letztes Jahr mehr als überraschend und auf der einen Seite finde ich es sehr schade, dass ihm dieses Jahr diese Chance genommen wird. Er ist sehr, sehr alt für einen Radfahrer. Man weiß nicht, ob er nochmal zurückkommt. Zumindest in alter Stärke hat er aufsteigende Form. Auf der anderen Seite, es gibt genügend andere Akteure. Hm.
Ja, also wie gesagt, ich finde es auch, was du schon ansprachst, immer schade, wenn der Titelverteidiger nicht, der Titelträger nicht die Möglichkeit hat, seinen Titel zu verteidigen, aber... Sie werden ihre Gründe gehabt haben, welches auch immer sein mögen, ihn rauszunehmen und das ist dann passiert. Und gehen wir dann mal direkt zur ersten, in Anführungszeichen, richtigen Etappe. Am Sonntag ging es dann los in Algeciras nach San Fernando. Und du hattest es vorher, glaube ich, mir schon gesagt, wird wahrscheinlich sowas Ähnliches wie eine Sprintankunft geben. Also relativ flaches Terrain.
Ja, ganz flach, also...
Profil am Anfang, ein Hügelchen, dann nochmal 2 kleine zwischendurch, aber ansonsten Sprintankunft durch und durch.
Genau, ein bisschen schade, dass John Degenkolb schlecht positioniert war. Er hatte wohl die höchste Endgeschwindigkeit, hat leider nur zu Platz 2 gereicht. Hm. Erster Nasser Bouhanni. Das waren auch so die zwei, wo man halt davon ausgehen konnte, das sind wahrscheinlich in einem flachen Sprint die schnellsten. Also man hätte jetzt eigentlich vielleicht noch so einen Peter Sagan vorne vermutet. Ein Mann, den man eigentlich fast bis auf Bergern könnte, bei jedem Terrain, auf jedem Terrain vermutet. Aber komischerweise geht er so weit und sagt, ja, er bereitet sich jetzt hier wirklich auf die WM vor und er macht jetzt hier den Helfer.
Genau, für Oscar Gatto, der auf dem 6. Platz dann reingekommen ist. Und es sind auch noch andere große Namen, was heißt große Namen, aber vor ein paar Jahren hätte man Tom Boonen wahrscheinlich auch noch weiter vorne gesehen, der jetzt auf dem 8. reingekommen ist. Ich fand ein bisschen schade, ich hätte es ihm gegönnt oder hätte es mir gewünscht, Ciulek vielleicht auch nochmal weiter vorne zu sehen, der dann auf Platz 11 reingekommen ist. Froome auch wieder relativ weit vorne auf irgendwas so 11, nee 11, 12, irgendwie ne, so um den Dreh rum. Und ja, ansonsten sind alle eigentlich so als ganzes Feld reingekommen. Es hat sich irgendwann nach Platz 130 mal eine Lücke aufgetan, aber im Prinzip kann man von der klassischen Sprintankunft reden. Und dann kam für alle die große Überraschung. Das Rechnen ging los und dann wurde einer, wie ich gehört habe, wieder aus dem Bus rausgeholt.
Ja, also er war wahrscheinlich da jetzt schon dabei, sich so das erste Brötchen da so reinzuziehen.
Ja.
Und dann hieß es wohl, ja, Alejandro, was machst du da? Du musst da jetzt wieder raus, du bist im roten Trikot, also im Trikot des Führenden.
Oh nee, kein Bock, ich muss hier noch mit meinen Kindern ein bisschen spielen und ich habe hier noch zwei Telefonnummern zugesteckt bekommen, die muss ich noch anrufen. So stelle ich mir vor, ist das gelaufen.
Ja, und dann scheinbar war es wohl auch aus Team, oder was man so gehört hat, es war wohl auch nicht so geplant, dass Valverde so dieses Trikot übernimmt. Es hätte vielleicht jemand anders übernehmen sollen, vielleicht noch ein anderes Teammitglied, vielleicht ein Imanol Erviti, der da noch mit in der Führungsgruppe dabei war, und Gorka Izagirre. Amador war noch mit dabei, Quintana, Castroviejo, gut, hatte das schon, und Quintana war bestimmt jetzt auch nicht da so prädestiniert, um jetzt das Trikot da jetzt zu übernehmen. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, okay, es ging jetzt darum, dass man jetzt so als erster Movistar-Fahrer quasi so über die Ziellinie fährt. Und dann hätte man das rote Trikot gehabt und da kann man ihm auch keinen Vorwurf machen. Ich meine, kein Mensch will Zeit verlieren. Er hat jetzt die Etappe jetzt nicht bewusst jetzt so schneller gemacht oder hat angegriffen oder nichts. Es ging einfach nur darum, Löcher vielleicht zu schließen und die Gefahr zu minimieren, dass man da wirklich eine Lücke aufreißen lassen muss.
Also sagen wir so, wenn Team Movistar ein sehr, sehr cleveres Team gewesen wäre und es etwas und hätte es etwas planvoller angehen können, hätte man schon sagen, also der nächste, also ich gehe mal davon aus, es war jetzt nicht unbedingt der Vorsatz, mal Verde ins rote Trikot zu fahren. Es war auch nicht der Vorsatz, Quintana ins rote Trikot zu fahren. Und dann der nächste Fahrer wäre schon gewesen, irgendwie Platz 52, Amador. Und nun ja. Also er hat es auf jeden Fall bekommen. Du hast dich gefreut, dass er zumindest jetzt... Was? Nein?
Nee, doch, klar. Ja. Also ich meine,
so er hat es wenigstens jetzt einmal gehabt, ne?
Ja, klar. Also ich meine, so oft werde ich ihn da drin nicht mehr sehen. Vielleicht war es schon das letzte Mal. Davon gehe ich jetzt eigentlich sogar fast aus. Und dann ist es ja für ihn auch so eine schöne Situation, dass er das nochmal tragen durfte.
Du gehst jetzt schon davon aus, weil du glaubst, dass Quintana die Rundfahrt gewinnen wird.
Sagen wir mal so. Also Valverde hatte jetzt ohne die Etappe von heute da jetzt mit zu berücksichtigen, weil Valverde hatte mit dieser Situation eine optimale Ausgangssituation. Er war im roten Trikot. In dieser Situation ist er vielleicht vor Angriffen von Quintana sogar ein bisschen geschützt. Also wenn du im roten Trikot bist, gehst du jetzt nicht davon aus, dass du jetzt im roten Trikot arbeiten musst. Also zumindest, wenn du den Namen von Valverde hast. Das ist natürlich jetzt eine andere Situation, wie wenn jetzt im Teamzeitfahren irgendein unbedeutender Fahrer dann halt jetzt rot holt.
Genau, wie am Tag davor. Ne?
Beispielsweise. So ein rotes Trikot hätte ihm natürlich so eine gewisse Sicherheit verleihen können. Mensch, ich muss jetzt erstmal nicht arbeiten und ich kann jetzt erstmal schauen und werde wahrscheinlich auch erstmal nicht angegriffen, solange keine Angriffe von externen Mannschaften kommen, wo man natürlich gucken muss, wer ist jetzt der Stärkere. Valverde oder Quintana wird aus Quintana rauslaufen. Aber es hätte ihm erstmal so eine sichere Position.
Und er ist ja auch ein Fahrer, der grundsätzlich eher dazu neigt, zu reagieren, statt zu agieren. Insofern wäre das ja auch nochmal, wäre es ihm eigentlich entgegengekommen, bis es dann heute vom Dampfer aus losging.
Genau, also ich muss sagen, ich habe von diesem Dampfer jetzt eigentlich gar keine Bilder gesehen.
Ich habe auch nur einen total zugedröhnten Quintana auf dem, im Flieger gesehen.
Also für mich ist es jetzt, ja, der Sinn erschließt sich mir jetzt nicht ganz, warum man jetzt so das Rennen auf einen Flugzeugflieger da verlegen muss. Also ich verstehe es nicht.
Nee, albernes Kinderpillepalle.
Da wird wahrscheinlich für jeden Fahrer dann ihm so ein Sicherheitspass vorgelegt werden müssen. Wobei in Spanien bin ich mir da auch nicht sicher.
Nee, die sind alle drauf.
Die sind da einfach drauf.
Und ja, ich verstehe nicht, ich verstehe diese ganze Aktion nicht.
Kamelle geschmissen.
Das ist ein Kriegsschiff. Also machen wir uns nichts vor. Das ist ein Flugzeugträger, das ist ein Kriegsschiff. Und ich weiß nicht, was ein Kriegsschiff bei einer Rundfahrt zu suchen hat. Mal abgesehen davon, dass die spanische Wirtschaft jetzt nicht groß damit hausieren gehen sollte, dass sie ihre Kohle ins Militär steckt. Aber das sind andere Sachen und das sollen andere beurteilen, nicht wir. Aber es ging los vom Schiff und ich kann das eigentlich, ich könnte es nur von hinten aufzäumen, das Pferd. Deswegen zäum du es mal von zwischendurch auf.
Ja, so etwa 200 Kilometer lange Etappe. Man kann im Groben sagen, es ging 70, 80 Kilometer relativ eben. Dann vielleicht so 70 Kilometer so ein bisschen hügelig und die letzten 40 Kilometer waren flach, mit Ausnahme von kleineren Wellen am Ende und dann halt auf dem letzten Kilometer, auf den letzten 1,5 Kilometer noch so ein kleiner Anstieg.
Mhm. Darf ich da kurz nochmal einhaken? Weil Cadiz waren wir ja auch. Und Cadiz, ich dachte mir vorher, wenn man das in Cadiz startet, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche mit meiner Erinnerung, ist Cadiz eine Stadt, die liegt auf so einer Halbinsel, so ein bisschen Inselchen. Und ich dachte mir, boah, kann man echt schön starten, weil da kannst du einmal so rumfahren und dann wieder aus der Stadt raus. Das hätte echt ein sehr, sehr schönes Szenario auch geben können. Haben sie komplett ignoriert. Fand ich ein bisschen schade.
Also, schade, hättest du vielleicht nochmal ein Küsschen auf diesen Brief da mit draufsetzen sollen.
Also, ja, hätte ich besser gemacht bei meiner Wunschliste, die ich der Vuelta geschickt habe, aber man hat mich ignoriert.
Ja, auf jeden Fall gut. Es hat sich relativ früh eine Spitzengruppe gebildet, war jetzt kein deutscher Fahrer dabei. Der Fahrer, der da noch nachdrücklich so ein bisschen in Erinnerung blieb, war Luis Mas. Mhm. Der vom Team Cajarual sich dann am Ende dieser Hügel dann nochmal abgesetzt hat. Hinten hat Orica Green Edge das Tempo übernommen. Ganz klar mit dem Ziel, Michael Matthews da vorne mit reinzubringen in den letzten Anstieg. Er hat jetzt ja beim Giro bei der Etappe, die er vor Cadel Evans gewann, ja schon gezeigt, okay, er kann auch mal den ein oder anderen Hügel, vielleicht auch mal den ein oder anderen Berg überstehen. Es ging dann über die mehrere Hügelchen weg. Ja, und dann wurde die letzten 30, 40 Kilometer, wurde dann Jagd auf ihn gemacht. FDJ hat sich eingereiht. Dann gab es nochmal eine schöne Szenerie, 10 Kilometer vor Ende. Da ging es in eine Abfahrt und da gab es wohl so eine Brücke, so 2,5 Kilometer vor dem Ziel, die jetzt so als U-Turn quasi verkauft wurde. Also es wurde dann Jagd auf die besten Plätze, was die Einfahrt in diese Brücke anging, wurde gekämpft. Da hat sich Giant Shimano eigentlich sehr, sehr stark verkauft. Ist mit John Degenkolb super reingefahren in den letzten Schlussanstieg. Dann hat aber Katyusha das Tempo angezogen, hat attackiert mit Giampaolo Caruso und dann war für John Degenkolb leider Schicht im Schacht.
Der letzte Berg war der Berg zu viel für ihn.
Ja, war dann leider wirklich.
Also Berg ist jetzt aber auch, wie gesagt, ich kannte das jetzt nur von der Beschreibung, von dem Streckenprofil. Von Berg zu sprechen ist ja auch ein bisschen viel, aber es war zumindest zu viel für ihn in dem Moment.
Genau, also es waren 70 Höhenmeter, also ist jetzt nicht so brutal krass. Allerdings ist dann, als Giant Shimano schon von der Spitze fuhr, von hinten Katyusha rangeprescht, vorbei mit 2, 3, 4 Mann. Und John Degenkolb hat vielleicht den Fehler gemacht, dass er versucht hat, sofort zu reagieren. Er ist dann sofort mal kurzzeitig in den Sprint gegangen und hat dann gemerkt, okay, wird nichts. Vielleicht wäre es besser gewesen, er hätte mal wirklich bewusst nochmal so ein paar Sekunden gewartet und hätte sich dann ans Ende dieser Gruppe geheftet und hätte dann vielleicht versucht, nochmal in ein paar Sekunden nochmal durchzuschnaufen, dann hinten raus vielleicht nochmal ein bisschen Gas zu geben, aber so keine Chance. Andere Sprinter haben es drüber geschafft. Buhani, den ich eigentlich vorher nicht so stark am Typ eingeschätzt hatte, wie Degenkolb, der hat es drüber geschafft. Also erstaunlich für mich.
Mhm.
Und Michael Matthews hat das Ding abgeschossen. Also es gab eine starke Attacke von Dan Martin.
Mhm.
der schon bei Lüttich-Bastogne Lüttich stark aufgetreten ist in der Côte d'Anse, also an der letzten Steigung des Tages, der dann leider gestürzt ist und jetzt hat er wieder angetreten, Michael Matthews aber am Hinterrad und hat das Ding abgeschossen und damit auch rot erobert.
Sehr schön auch Paul Martens für Belkin auf Platz 5 reingekommen.
Ja.
Und was ich so, als ich gesehen habe, wer da alles so reingekommen ist und wie es ausgegangen ist, es war ja eine Gruppe von 16 Fahrern, die, sag ich mal, gewertet wurden als eine Gruppe. Und da waren ja jetzt schon, ich sag mal, da waren schon ein paar Verdächtige bei. Okay, Cadel Evans, sind wir einer Meinung, der wird vielleicht eine starke erste Woche haben. Typisch für ihn auch, dass er bei solchen Ankünften vorne mit dabei ist, sich aus allem schadlos raushalten will. Der wahrscheinlich aber hinten raus, genau wie bei der Tour, irgendwann wird ihm die Luft ausgehen. Aber auch ein Froome wieder mit dabei auf Platz 10, ein Contador auf Platz 16, also der auch sich da aus allem raushalten will und schön vorne mit reinfährt. Und da gucke ich so durch und gucke ich so durch und gucke ich so durch. Und da Quintana natürlich auf Platz 13 und da fehlt mir ein Valverde.
Ja, also mit Sicherheit, also für mich auch überraschend, also Valverde mit Sicherheit ein Fahrer, dem solche Ankünfte auch liegen. Allerdings darf man nicht vergessen, in diesen Hügel wurde wahnsinnig schnell reingefahren und es gab halt diese Brücke so 2 Kilometer vor dem Ziel, 2,5 Kilometer vor dem Ziel und von dort an wurde nur noch Tempo gemacht. Es war ganz, ganz schwierig, wenn man da vielleicht mal an Position 60 war, überhaupt noch eine Position gut zu machen. Von daher glaube ich, dass es jetzt nicht eine fehlende Stärke war, vielleicht, sondern eher eine schwache Positionierung. Also es war hinten raus unmöglich, da nochmal eine Position zu
machen. Ist es einfach was wir ihm manchmal ja schon, ich will nicht sagen vorgeworfen haben, aber so eine Ungeschicktheit. Da Ungeschicktheit oder Pech? Oder eine Mischung aus beidem, wo der eine sagt, mehr das?
Vielleicht auch eher so, dass man sagt, okay, man scheut vielleicht das Risiko. Also ich würde ihm durchaus zutrauen, dass er da vielleicht noch weiter vorne hätte reinfahren können, aber vielleicht hat er dann auch einfach gesehen, ja, er geht vielleicht der einen oder anderen Situation dann vielleicht auch ein Stück weit aus dem Weg, um dann vielleicht einen Sturz zu vermeiden. Nicht wegen dem Zeitverlust. Ich meine, wenn du stürzt, dann wirst du im Regelfall mit den Besten gewertet. Allerdings, je nachdem, was du dir dann halt zuziehst, ist die ganze Rundfahrt vorbei. Und so gut, es waren jetzt 7 Sekunden. Ich rechne jetzt nicht damit, dass er um den Rundfahrtsieg mitfährt. Und dann werden 7 Sekunden am Ende, ob das jetzt dann wegen diesen 7 Sekunden ein 5. oder ein 6. Platz wird oder ein 8. oder ein 9. Ich meine, gut, das wird ihm herzlich egal sein.
Ja, ich würde mich ja noch freuen, wenn... Ich meine, ein zweites Ass. Ich denke mir immer, man hat insbesondere bei der Tour auch gemerkt, wie wichtig es sein kann, ein zweites Ass im Ärmel zu haben. Und wenn an dem Quintana, der ja auch nicht der allererfahrenste Fahrer ist und ein junger Fahrer, der zwar eine sehr, sehr große Klasse mit sich bringt, aber man stelle sich einfach mal vor, Quintana und Froome fliegen diesmal raus oder Contador und Froome fliegen wieder raus und ein Quintana wird krank, dann kann man halt froh sein, an Valverde in dieser doch guten Form so weit vorne zu haben. Und er ist ja auch dann bei der zweiten Gruppe, ist er irgendwie so eher im hinteren Teil angekommen. Ne? Also ich würde mir wünschen, dass er das nicht irgendwann mal, dass diese 7 Sekunden ihm irgendwo mal fehlen am Ende. Ne? Man stellt sich mal vor, Quintana, Froome und Contador verletzen sich in einem Sturz. Ich wünsche es keinem von den dreien. Und dann ist er auf einmal, gehört er zu den Top-Favoriten. Und dann, wer weiß, ob sich sowas nicht rächt. Ich hoffe es nicht.
Ich glaube nicht.
Nee, ich glaube es ja auch nicht. Aber es wäre sehr schade, wenn es dann doch so passieren würde. Das ist nur so irgendwie ein bisschen mehr mein Gedanke. Und warten wir mal ab. Also auch Dominik Nerz vorne mit dabei. Also da sind schon... Also ich fand, als ich das so sah, habe ich mich auch für ein paar deutsche Fahrer, die da vorne mit reingefahren sind, sehr gefreut. Auch wenn es natürlich, wie du schon richtig sagst, für den Degenkolb nicht gereicht hat. Aber
sehr schade.
Ja, Mai ist halt so. Gesamtklassement jetzt nach Etappe Nummer 3. Matthews, wie lange wird er das halten können? Also Matthews an 1, Quintana, Valverde, Uran, Caruso auf den Plätzen 2 bis 5. Um mal der Chronistenpflicht nachzukommen.
Er wird das mit Sicherheit bis Donnerstag halten, dann steht ja die erste Bergankunft an und dann wird's schwer.
Ja, ausgewiesener Bergfahrer ist er nicht. Morgen geht's nach Córdoba.
Richtig.
Eine sehr schöne Stadt, kann ich auch jedem nur empfehlen. Ich mache ja in der ersten Woche jetzt hier auch so den Touristenführer. In Córdoba gibt es nämlich, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, eine riesige Moschee, also richtig.
Boah, da muss ich unbedingt hin.
Ja, warte mal ab. Eine riesige Moschee, die man auch besichtigen kann und wo man reingehen kann. Und
innen, boah, da kann man sogar reingehen.
Ja, die kann man reingehen und besichtigen. Und dann haben nämlich irgendwann die imperialistischen Christen da einfach in die Mitte eine Kirche reingebaut. Das ist eine Riesenmoschee mit in der Mitte eine christliche Kirche, als die Christen sich das da wieder angeeignet haben, dieses Cordoba. Und was ich noch bemerken möchte, es war ganz am Anfang, letztes Jahr, glaube ich, zur Vuelta, hat uns mal jemand aufgeklärt, dass Cordoba nichts mit dem Cordoba der Schande zu tun hat. Irgendwie in dieser Fußballgeschichte. Das dachte ich ja immer. Also, Wilhelm, kann man auch noch was lernen. Cordoba ist eine sehr schöne Stadt.
Das ist doch ganz klar. Hm? Das ist doch ganz klar. Cordoba war ja 78. Und da fand ja nichts in Spanien statt. Das doch. War ja Argentinien.
Ja, aber das weiß ich ja nicht. Ich bin immer davon ausgegangen.
In Argentinien.
Ich bin immer davon ausgegangen, Cordoba ist Cordoba. So. Bis ich es gelernt habe durch den Wilhelm. Siehst du mal. Nee, Cordoba eine schöne Stadt, wenn ihr da in der Gegend seid, schaut euch das an und man kann wunderbar an der einen, es geht man um diese Moschee rum, sind nämlich so wie so Steinbänke, nicht Steinbänke, sondern so Felsen und da kann man wunderbar abends draußen sitzen, noch einen kleinen Chiras, trinken und aus so Restaurants sich etwas zu essen holen und so. Ja, das ist schön. Cordoba. Kann ich jedem nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Aber es wird eine weitgehend flache Etappe, oder?
Nö.
Nee? Habe ich mich verguckt?
Ich weiß nicht, was du angeguckt hast. Also, also es gibt doch zwei Berge, also ja, Hügel, je nachdem, wie man es nimmt. Also zumindest einmal 300 Höhenmeter, einmal 400 Höhenmeter. Der letzte 26 Kilometer vom Ziel. Man darf jetzt nicht vergessen, das sind jetzt so grob 500 Höhenmeter grob auf... Ja, 8 Kilometern, also da reden wir von 6,5% etwa im Schnitt. Also wenn da was passiert, da kommt vielleicht nicht jeder mit rüber. Also ich wünsche mir natürlich, dass ein Sean Degenkolb diesmal mit rüberkommt, weil die Anfahrt ins Ziel ist dann doch so ein bisschen, ja, zwar leicht ansteigend oder ja, aber auf jeden Fall für ihn machbar. Und dann könnte er sich vielleicht dann doch noch einen frühen Sieg holen. Und ich glaube, damit wäre jeder im Team Giant Shimano dann so ein bisschen zufrieden.
Also ich sehe gerade, der letzte Kilometer hat vielleicht so 10 Höhenmeter noch. Also ich gebe dir schon vollkommen recht. Also es geht leicht bergauf, aber nicht so richtig schlimm. Es könnte was werden, aber warten wir einfach mal ab. Also auf jeden Fall
noch nicht. Ein Sprint ist wirklich John Degenkolb mit bei den Besten anzusiedeln, zumindest bei dem Feld. Also Buhani sicherlich wieder mit auf der Rechnung, aber John Degenkolb gleich dahinter, also gleich dabei. Sagan wird vielleicht wieder für Gatto fahren. Von daher, die Chance auf einen Etappensieg, wenn er über die Hügel mit rüberkommt, ist gut.
Mhm. Es geht dann um jetzt mal auch die nächste Etappe schon so ein bisschen anzukündigen oder zu teasern. Es geht dann am Mittwoch, geht es von Cordoba nach Ronda. Ronda, da klingelt es bei mir auch. Ich glaube, müsste ich jetzt mal nach... Genau, Ronda. Sehr, sehr schöne Stadt. Sind die letztes Jahr nicht auch durch Ronda gefahren?
Mm-mm.
Sicher nicht? Ich weiß nämlich noch...
Ich weiß nicht, ob du mir das letztes Jahr oder vorletztes Jahr erzählt hast.
Vorletztes Jahr nicht, da gab es uns noch nicht.
Da hast du irgendwie so gemeint... ob du mir das letztes Jahr oder dieses Jahr erzählt hast. Boah, Ronda, du warst da schon mal und hast dir die ganze Zeit gedacht, boah, wäre das geil, ey.
Genau, schon ganz mal genau.
Und die da schon mal...
Ganz genau, dann war das im letzten Jahr. Ja, Ronda ist so eine...
ich recherchiere das mal kurz.
Ja, ja, dann erzähle ich das zwischendurch. Ronda, als wir da mit dem Auto langgefahren sind, dachte ich mir die ganze Zeit, boah, hier schöne Berge, schöne Hügelchen und so weiter und so fort. Und die Stadt wird im Prinzip geteilt durch eine... ich kann mir auch, wenn ich mir das so ein bisschen auf dem Profil anschaue, kann ich mir vorstellen, je nachdem aus welcher Richtung die kommen, dass das genau der Anstieg sind, den wir gefahren sind, könnte sein, muss nicht. Und diese Stadt wird durch eine Brücke geteilt. Also es ist ein ganz berühmtes Bild auch, wenn ihr Bilder aus Andalusien seht, wenn ihr seht eine Brücke, dann könnte das durchaus diese Brücke sein. Weil diese Brücke geht über eine ganz, ganz große Schlucht. Und die Stadt ist quasi zweigeteilt, wie damals Berlin durch die Mauer ist Ronda geteilt durch diese Schlucht. Und ich dachte mir die ganze Zeit immer, okay, hier muss auf jeden Fall irgendwann mal die Vuelta ihr Ziel finden. Weil das könnte man wirklich wunderschön einrichten, hier Zielstrich an der Brücke und natürlich von der Logistik her katastrophal, aber Ja, das dachte ich mir die ganze Zeit, als ich da war. Und wenn man die Bilder hier auf der Homepage der Vuelta sieht, dann wird auch natürlich als erstes beim Finish diese Brücke abgebildet. Und ja, wer mal Bilder von Ronda sehen möchte, soll sich melden. Ich kann gerne meine Urlaubsfotos zur Verfügung stellen.
Also ich habe jetzt noch mal nachgeschaut. Es war letztes Jahr nicht, also dieses Jahr.
Okay. Ja, dann schaut euch Ronda an. Und wenn ihr in Andalusien seid, schaut euch auch Ronda an. Und ja, am Donnerstag.
Donnerstag geht es dann wirklich das erste Mal richtig zur Sache mit einer Bergankunft, La Zubia. Da wird man dann erstmals so wirklich sehen, okay, wie ist die Form jetzt wirklich der Fahrer? Also wer kann vielleicht da mithalten, wer vielleicht nicht? Also wird vielleicht auch der erste richtige Belastungstest für Alberto Contador, könnte ich mir vorstellen. Heute, er hat zwar den Anschluss an die Führungsgruppe gehalten, aber hat ein paar Lücken aufreißen lassen. Also da wird man dann wirklich letztendlich sehen, wer wie stark drauf ist, ob man vielleicht auch so die Stärke aus dem Uphill-Finish dann wirklich mit so einer Bergform oder mit einer Bergstärke da wirklich gleichsetzen kann.
Wir bekamen ja übrigens ein bisschen Gegenwind hier bei unseren Kommentaren auf unserer Facebook-Seite bezüglich Contador, großartiger Kämpfer und wir würden ihn als, was haben wir gesagt, Clowntador verballhornen. Ne? Das lassen wir uns aber auch nicht nehmen, oder? Also wer uns veräppeln will, der wird verballhornt.
Naja, ganz ehrlich, also man hat jetzt mittlerweile schon nachweislich festgestellt, dass Contador einen späteren Trainingseintritt wirklich angegeben hat, als eigentlich der Fall war. Also das ist jetzt nachweislich festgehalten worden. Er wurde beim Training gesehen zu einem Zeitpunkt, als er vorgab, er liegt noch daheim auf der Couch. Von daher kann man da gar nichts anderes vermuten, als dass er die Leute da wirklich verarschen will.
Sagen wir veräppeln.
Ja, veräppeln. Das hört sich ein bisschen freundlicher
Ja,
an.
genau. Veräppeln klingt nicht ganz so schlimm wie verarschen. Weil veräppeln, da kann man noch veräppeln beinhaltet bei mir so ein bisschen, ich rechne mit der Dummheit der anderen. Ich glaube, ich bin schlauer als die anderen. Verarschen ist so wirklich fast krimineller Vorsatz.
Nee, ja.
Ist schon.
Verarschen, denke ich, trifft immer dann zu, wenn man der Meinung ist, man kann es mit den anderen machen. Und in meiner Meinung nach hat er das versucht. Also veräppeln hat für mich immer noch was Lustiges, aber ich frage mich einfach, warum. Ob er das
Ja.
nötig hat. Er hat doch auch schon gewisse Erfolge erzielt. Keiner streitet, um auf den Beitrag auch eingehen zu können, keiner streitet ab, dass er auf dem Rad ein großartiger Kämpfer ist. Aber warum muss er das nur auf dem Rad sein? Und ich glaube, man kann auch verbal noch dazu und ja,
Das unterscheidet halt wie soll man das sagen? Für mich unterscheidet das einen sehr großen Fahrer von einem nicht so großen Fahrer. Also da spielen für mich nicht nur Titel eine Rolle. Also Jens Vogt ist mit Sicherheit kein großer Fahrer aufgrund seiner vielen Titel. Schon eher wegen seiner Haltung grundsätzlich rund um den Radsport auch und sein Kämpferherz. Okay, Kämpferherz hat jetzt ein Contador auch, aber irgendwas fehlt da. Fehlt da für mich für einen großen Fahrer, wenn er mich jetzt schon zum dritten Mal veräppeln will.
Also für mich ist halt einfach, es gibt für mich ja so eine Parallele, zumindest so in kürzerer oder näherer Vergangenheit zu Rodriguez. Also ich glaube, man kann die Situation relativ gut vergleichen. Rodriguez ist aus dem Giro ausgeschieden, hat sich dann dazu entschieden, die Vuelta zu fahren und hat gesagt, meine Form ist nicht so gut. Ich werde nicht auf Gesamtklassement fahren, ich werde gucken, wie es läuft und dann werde ich meine Chance suchen. Top. Hat er auch 1:1 so durchgesetzt. Er fuhr von Tag 1 an nicht auf Gesamtklassement, hat sich hinten rausfahren lassen, hat dann seine Chance in den Ausreißversuchen gesucht, hat leider nicht geklappt. Und Contador sagt, und sein ganzes Beraterfeld, nö, nach der Tour, die Saison ist vorbei. Nach dem Sturz geht gar nichts. Dann zeigt er Bilder von sich, wie er da mit dem eingegipsten Bein da steht. Pipapo, ja, geht nicht. Dann kommt er plötzlich, nachdem ihn ja eine Woche vorher schon Leute beim Trainieren gesehen hat und er immer noch mit so nahezu gegipsten Beinen da sich präsentiert, was ja schon lächerlich ist, heißt dann plötzlich, er fährt doch die Vuelta. Naja, gut, mit anderen Ambitionen, als er eigentlich vorhatte. Er fährt jetzt nur mal durch. Vielleicht kann er ja in der dritten Woche den einen oder anderen Akzent sehen. Dann, Saxo Tinkoff sagt, ja gut, wir wollen uns jetzt erstmal in der ersten Woche zurückhalten, wir warten erstmal ab. gestern fahren sie die ganze, oder den Schluss der Etappe komplett von vorne, heute Contador vorne mit dabei, also man kann es auch nicht so ganz ernst nehmen, also.
Ja, genau, man kann es nicht ganz ernst nehmen, also genau das ist es. Der ist ein Fahrer, dessen Aussagen ich nicht mehr ernst nehmen kann. Das trifft es, glaube ich, sehr, sehr gut. Und das ist einfach schade, weil er, das ist so ein bisschen wie sein, das klingt jetzt komisch, aber sein eigenes Denkmal zerstören, weil für mich hat er ja kein Denkmal, aber so sein eigenes Image selber ankratzen, ne? Das ist irgendwie so, hat er gar nicht nötig. Naja, das wollten wir nur so.
Ich meine, wenn der nach der Tour, wenn der während der Etappe oder während der Tour oder auch danach gesagt hätte, hey, er probiert alles, um bei der Vuelta am Start zu sein, und zu was es dann reicht, zieht er dann.
Ja, genau.
Voll d'accord, passt. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der jetzt von ihm erwartet, dass er die Vuelta gewinnt. Aber was ich von ihm erwarte ist, und was ich eigentlich von jedem Menschen erwarte, ist, dass er mir quasi jetzt nicht ins Gesicht lügt. Das, glaube ich, das kann ich von jedem Menschen erwarten.
Ja, du weißt du noch, als wir hier Bier trinken waren, habe ich noch am Abend gesagt, du siehst verdammt gut aus. Mhm. Also, habe ich gelogen. Du sahst super gut aus.
Ja, ich weiß doch, darauf habe ich gewartet.
Ja. Nee, das ist unser kurzes Statement zu Schlontador und dem Clowntador. Und ja, machen wir für heute dicht. Wir wollen es ja kurz halten bei der Vuelta. Das nächste Mal müssen wir nicht über Contador reden, dann können wir uns noch mehr Zeit sparen. Vielleicht ist er dann schon weg.
Vielleicht ist er ja dann schon im roten Trikot.
Ne? Ja, vielleicht ist er im roten Trikot, dann sprechen wir nur noch über das gepunktete Trikot, über die Mannschaftswertung. Da sprichst du ja besonders gern nach heute drüber, weil Team Belkin diese nämlich hat.
Echt Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn. Vielen Dank fürs Zuhören. Und einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss.
Toi, 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 viel Spaß bei der Vuelta. Ciao.